Paulus schrieb einen bemerkenswerten Satz an die Galater, Kapitel 5, Vers 13. Denn ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder und Schwestern natürlich auch. Zur Freiheit sind wir berufen. Vielleicht hört es sich besser an, wenn wir sagen, zur Freiheit bestimmt. Weil die Berufen, das hört sich immer so wegen, ja, für mich zumindest so in Ferne an. Aber wir sind zur Freiheit bestimmt. Und zwar nicht irgendwann, sondern jetzt, hier und heute und alle Zeit. Ist Gottes Bestimmung, Gottes Berufung für seine Kinder, für die Christen, dass sie in Freiheit leben. Freiheit ist Gegenteil eigentlich von Gefangenschaft, oder? Ein Gefangener ist in der Regel nicht frei. Und ein Freigelassener ist eben frei und nicht im Gefängnis. Und der Paulus schrieb das an die Galater, weil sie in Gefahr waren, wieder in Gefangenschaft zu geraten. Galater 5, ab Vers 11. Ich aber, Brüder, wenn ich noch Beschneidung predige, warum werde ich noch verfolgt? Dann ist ja das Ärgernis des Kreuzes beseitigt. Meinetwegen können sie, die euch beunruhigen, sich auch verschneiden lassen. Denn ihr seid zur Freiheit berufen worden, Brüder. Nun gebraucht nicht die Freiheit als Anlass für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, in dem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Sehr interessante Sache. Da sind gesetzliche Juden wieder gekommen zu den Christen in der Region Galatien. Und sie wollten sie wieder überreden, sie müssen sich beschneiden lassen. Die Galater waren ja nicht Judenchristen, sondern Heidenchristen, wenn man es mal so nennen darf. Sie sollen sich auch beschneiden lassen und sie müssen das Gesetz des Mose halten und so weiter. Lesen wir einen Galaterbrief, da steht das alles so drin. Und unterm Strich haben sich diese gesetzlichen Juden, die da gekommen sind, am Evangelium Christi, das Evangelium vom Kreuz, gestoßen. Sie haben sich geärgert über dieses Evangelium. Ja, weil das Gesetz ist ja so großartig und so wichtig und so gut, haben sie gemeint. Und der Paulus als Ex-Pharisäer, hypergesetzlich, er wusste, ja, dass das wieder geistliche Gefangenschaft bedeutet. Und das wollte er verhindern. Deshalb hat er den Galatern diesen Brief geschrieben. Und er sagte, wenn ihr euch einander in Liebe begegnet, habt ihr das Gesetz erfüllt. Das reicht. Das Gesetz des Mose, so wie es in Buchstaben geschrieben ist, bringt euch nur wieder unter Verdammnis und in Gefangenschaft. Und Jesus hat euch eigentlich doch frei gemacht davon. Er schreibt ihnen das, damit sie auf sich aufpassen sollen. Er schreibt hier, das Ärgernis des Kreuzes wäre beseitigt, wenn man wieder zurückkehrt zum Gesetz. Ja, manche Leute ärgert das Kreuz. Das gibt es heute immer noch. Aber für uns ist es nicht ein Ärgernis, für uns ist es die Rettung, für uns ist es ja, eine Frohbotschaft vom Kreuz Christi, von dem, was da geschah. Gut, und deshalb gibt es für die, die in Christus Jesus sind, keine Verdammnis mehr, weil das Gesetz weg ist und Leben in Christus geworden ist. Schreibt der Paulus Römer 8, 1 und 2. Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind, denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Diese Freiheit ist in erster Linie frei von diesem Gesetz der Sünde und des Todes. Und in der Gesetzmäßigkeit, du bist ein Sünder und du musst sterben oder bist eigentlich schon tot, kann man so sagen, geistlich tot. Und davon hat Jesus Christus uns, die wir glauben, frei gemacht. Diese Verdammnis ist eine direkte Folge von Sünden oder Sünderbewusstsein. Wenn du immer sündenbewusst bist oder Sünderbewusstsein, dass du ein Sünder bist, dann bringt es ganz logisch Verdammnis in deine Gedanken, in deine Gefühle, in deine Seele, in dein Herz. Und das Grundübel, diese Wurzel hat sich in der Christenheit ziemlich ausgebreitet und festgesetzt. Und das ist das Scheiße an der ganzen Sache. Darum predige ich immer wieder sowas. Ich hoffe, es ärgert euch nicht. Aber ich habe gestern ein bisschen gelesen im Buch von Joseph Prince, zur Herrschaft bestimmt. Und er hat genau auch wieder in diese Kerbe geschlagen und sagt, aus dieser Wurzel, dieses Sünden oder Sünderbewusstsein, da entstehen die Ängste in den Herzen der Menschen und aus den Ängsten entsteht der innere Stress. Und der innere Stress, der bringt seelische und körperliche Krankheiten zur Blüte. Aber die Wurzel ist eben dieses Sündenbewusstsein, dieses Sünderbewusstsein, Verdammnis unterm Strich. Und das ist das Übel für alle anderen schlechten Sachen, die im Leben eines Christen irgendwo auftauchen. Im Leben von einem Ungläubigen ja selbstverständlich sowieso. Aber bei einem Christen soll es eigentlich nicht mehr so sein, weil Jesus uns frei gemacht hat. Und deshalb müssen wir uns auf das Gesetz, das neue Gesetz, das Gesetz des Geistes fixieren und nicht auf das Gesetz der Buchstaben und der Gebote und Vorschriften und der Strafe und so weiter. Das Gesetz des Geistes heißt Leben in Christus. Leben auf der geistlichen Ebene, Leben unter der Führung des Heiligen Geistes, weil wir eben vom Gesetz des Buchstaben freigekauft wurden. Da hat einer bezahlt dafür. Ja, ein Sündloser mit seinem Blut bezahlt dafür. Aber den Christen im sogenannten christlichen Abendland, ja, auch den Namenschristen oder weil sie einer christlichen Kirche angehören, genauso wie vielen schon auch wiedergeborenen freichristlichen Gemeinden wurde eben immer wieder dieser Buchstabe aufs Auge gedrückt. Die 10 Gebote zumindestens. Und das hat eine Wurzel geprägt, die dann immer wieder die Blüten bringt, eben von Angst und Stress und alle weiteren Folgen. Und wenn man, hat mir jemand gesagt, so lange in eine falsche Richtung gegangen ist und man dreht um, dann muss man auch wieder ziemlich lang zurückmarschieren. Also deshalb immer wieder diese Botschaft, dass die Tatsache der Erlösung, Freiheit vom Gesetz in unser Inneres, in unserem Bewusstsein sich so stark ausbreitet, damit das andere keinen Raum mehr hat, der Buchstabe und die Verdammnis und das Gesetz. Du bist unter den Folgen des Sündenfalls, selbst wenn du wiedergeboren bist und glaubst an Jesus, aber nicht glaubst, dass du die Gerechtigkeit Gottes bist, kriegst du immer noch ein bisschen so Streifschüsse mit von dieser Tatsache oder von der alten Tatsache der Sündennatur, von dem Fluch und dem ganzen Zeug. Aber wir sind nicht mehr darunter. Es gehört uns nicht mehr. Und wenn das irgendwo noch in deinem Herzen ja, bohrt oder auftaucht, dann begegne ihm mit der Macht von Jesu Blut, mit der Tatsache, dem Wort, der Erlösung, weil sonst klappt es nicht so richtig. Und genau da ist die Axt an die Wurzel gelegt. Ein Sünder muss sterben. Ein Sünder muss sterben, hat der Herr schon zu Adam gesagt. Wenn du isst, damit sündigst du und damit musst du sterben, geistlich tot. Und genau das ist das Problem, dass wir heutzutage noch immer an diesen Folgen des Sündenfalls leiden. Ich habe heute erst mit einem Mann geredet, weil ja, das ist Chaos auf dieser Welt und weil die Leute so verrückt sind und so weiter, habe ich dem das ein bisschen versucht zu erklären, wo das herkommt. Aber irgendwo hat er da kein offenes Ohr für diese Botschaft. Aber na gut, vielleicht bohrt es ihn dann noch einmal ein bisschen durch. Und wenn die Leute unter diesem Sündenfall stecken, sind sie automatisch von der Gnade und vom Segen abgeschnitten und begrenzt auf die irdischen natürlichen Dinge. Und die irdischen natürlichen Dinge werden jetzt auch schon langsam ein bisschen knapp und eng. Wenn man es mitkriegt, ist wieder einmal eine Krankenhausreform und die Leute kriegen keine Termine mehr beim Arzt und trotzdem werden Praxen geschlossen und dann Krankenhäuser zugemacht und so weiter. Es spielt alles verrückt. Früher oder später sind die Leute auf das angewiesen, entweder Jesus oder es geht den Bach runter, so ungefähr. Es ist eng. Aber wir wissen als Christen, als wiedergeborene und von der Wahrheit gelehrte Leute, dass Jesus uns von diesem Sünderdasein zur Gerechtigkeit gebracht hat und hat uns aus diesem Dilemma, das uns Adam unterm Strich einbrockte, befreit. Wir wurden berufen zur herrlichen Freiheit der Kindschaft Gottes in Christus. Das sagt uns das Neue Testament. Es ist unsere Berufung, unsere Bestimmung aus Gottes Sicht oder Gottes Wille. Ja, für uns Gottes Wille, wir sollen frei sein. Ja, wir sollen diesen Genuss des Lebens in Christus wieder haben. Und das muss eben unser Unterbewusstsein auch durchdringen. Wenn wir so hören, dann ist es uns im Bewusstsein, aber durch immer wieder Hören und Nachdenken und daraufhin Handeln und Reden natürlich, durchdringt es uns ganz und dann wird es auch richtig lebendig und dann fließt diese Übernatürlichkeit, dieser Segen, der uns in Christus Jesus gehört. Dann ist Christus in uns offenbar. Gut, um das geht es ja letztendlich, oder? Das ist eigentlich das Evangelium, dass Jesus Christus in uns offenbar wird, dass das Leben in uns wieder offenbar wird, weil Jesus ist ja das Leben. Und ich finde, das ist eine gute Nachricht und deshalb arbeiten wir dran. In Johannes 8,36 sagt Jesus selber, wenn nun der Sohn euch frei machen wird, so werdet ihr wirklich frei sein. Also der Sohn Jesus macht die Menschen frei, die an ihn glauben. Und dann werden sie wirklich frei. Die jüdischen Anführer damals, die meinten, sie sind ja frei. Sie sagten zu Jesus, wir sind ja niemandem Sklave. Also sie haben irdisch gedacht, aber Jesus sagt ihnen, dass sie Sklaven der Sünde und des Gesetzes sind. So haben die das überhaupt nicht gesehen und sie wollten es auch gar nicht so sehen. Aber als Sünder ohne einen Erlöser, ja, sind sie eben einfach abgeschnitten, sind sie Sklaven der Sünde und deshalb sündigen sie. Weil wenn die Sünde ihnen befiehlt zu sündigen, werden sie es tun. Da können sie das Gesetz von Mose so vehement predigen und versuchen zu halten, wie sie wollen. Ihr geistlicher innerer Zustand ändert sich nicht. Ob sie das Gesetz so vehement verteidigen oder nicht, sie sind Sünder und sie werden sündigen, ganz einfach. Und sie sind nicht frei, sie sind Gefangene des Gesetzes und der Sünde und des Todes, unter der Herrschaft Satans unterm Strich. Aber das war ihnen einfach zu viel, was ihnen der Jesus gesagt hat. Da haben sie ihn bekämpft, weil sie eine ganz andere Vorstellung hatten, wie der Messias sein sollte oder reden sollte. Sie meinten, der müsste so sein wie sie, weil sie so gut das Gesetz halten und die Römer wieder bekämpfen oder so weiter. Aber er sagt ihnen weiter, wenn sie seinem Wort glauben, dann werden sie die Wahrheit erkennen. Sie werden die Wahrheit erkennen, dass sie Sünder sind und das Gesetz sie nicht vor Gott rechtfertigt. Und diese Wahrheit wird sie zur Buße, das heißt zum Umdenken bringen. Und dann werden sie wirklich frei, weil sie umdenken und erkennen, der Glaube ist es, der sie frei macht. Der Glaube an dieses Erlösungswerk, an Jesus, der macht sie frei. Dann sagte Jesus zu den Juden, die ihm geglaubt haben, in Johannes 8,31, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Also wenn wir zur Freiheit bestimmt sind, brauchen wir auch Wahrheit, damit diese Freiheit in unserem Leben sich auch Bahn bricht und offenbar wird, dass wir auch in der Freiheit leben, vor allem in einer inneren Freiheit. Du kannst vielleicht äußerlich in einer Situation sein, die vielleicht unfrei aussieht oder dich unfrei gemacht hat und trotzdem ein freier Mensch sein, weil du von innen her frei bist, weil dich die äußeren Dinge nicht mehr manipulieren, nicht mehr abhängig machen können, weil du eine ganz andere Sichtweise von Freiheit hast und weil wirklich in deinem Herzen, in deinem Geist eine Freiheit da ist, die dir niemand mehr nehmen kann. Also deshalb ist es für die Christen so, so, so wichtig, dass sie erkennen, sie sind frei von der Sünde, vom Tod, von der Verdammnis und so weiter. Und das ist das Evangelium vom Kreuz. Das macht wirklich frei. Sie macht dich vom Sklaven der Sünde zum Diener der Gerechtigkeit. Ja, zu freien, von Gott geliebten Menschen, so könnte man es auch sagen. Zu Menschen, die die Gerechtigkeit tun. Warum? Weil sie im Herzen gerecht sind und nicht, weil ihnen das ein Gebot befiehlt. Riesenunterschied. Stell dir mal vor, alles ist dir erlaubt. Du hast keine Vorschrift, kein Gebot, kein Gesetz, nichts. Und trotzdem tust du nur das Gute. Du lebst in Liebe. Du willst das Böse gar nicht tun. Deine Motivation für alles, was du tust, ist reine Liebe, reine Gnade und auch Gerechtigkeit. So sollte das eigentlich sein für die Christen, die in Freiheit leben. Römer 4,15 sagt, ohne Gebot gibt es auch keine Übertretung. Ist auch klar, oder? Wenn du mal nimmst irgendein Gesetz, das der Staat gestrichen hat, bist du vorher noch gestraft worden, wenn du es übertreten hast. Klar, und seit es das Gesetz nicht mehr gibt, kannst du es nicht mehr übertreten, gibt es auch keine Strafe mehr. Mir fällt jetzt spontan kein Gesetz ein in der Sinn, weil unser lieber Staat ja lieber Gesetze erlässt, als welche streicht. Aber so kannst du das vorstellen. Und das sagt uns auch der Paulus in 1. Korinther 10, 23. Alles ist erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist erlaubt, aber nicht alles erbaut. Kein Gesetz, keine Vorschrift, kein Gebot. Das heißt unterm Strich, alles ist erlaubt, aber mit der Einschränkung, es ist nicht unbedingt alles immer gut, es ist nicht immer alles nützlich und es ist nicht unbedingt erbauend. Und manche Dinge, die man tut, schaden dir oder jemand anders. Also diesen Vers hier nicht jetzt rauszwicken und alles andere vergessen und sagen, ha, ja super, Freibrief, alles ist erlaubt, kann ich alles tun. Wenn aber der Mensch wiedergeboren ist und vom Heiligen Geist erfüllt ist und gelehrt ist, dann kann er diesen Vers nehmen, weil er wird dann so einer sein, der das Böse nicht liebt und nicht tut. Aber eigentlich ist das doch eine ganz unglaubliche Aussage des Paulus. Ja, aber eben, er hat es nicht so gemeint, dass man alles tun darf, dann wäre es ja schon fast Anarchie. Das funktioniert nicht. Das Gesetz des Geistes wird dann regieren und dieses Gesetz ist einfach Liebe und Gnade und Gerechtigkeit. Und so hat sich Gott das eigentlich gedacht. Schön wäre es, wenn es bei allen Menschen so wäre, dass alle Menschen nur noch das Gute tun wollen und das Böse ihnen gar nicht mehr in den Sinn kommt, weil sie die Sündennatur nicht mehr in sich haben. Dann haben wir den paradiesischen Zustand wieder. Aber es wird so sein, wenn Jesus wiederkommt. Das ist fast, ja, weil man so nicht gewohnt ist, unvorstellbar. Aber bemühen wir uns das Gute vorzustellen. Die Schlechte brauchen wir uns nicht vorzustellen, weil das sieht man ja täglich rundherum. Und wenn ein Christ diese Sache voll erfasst hat, dass er frei ist vom Gebot, hat er zwar dann nicht mehr dieses Geländer, wo er sich festhalten kann, habe ich schon oft gesagt, dass er ja alles richtig macht und nicht von Gott gestraft wird und so. Das ist ein bisschen eine Übungssache loszulassen, aber es macht Sinn. Es gibt dann keinen Vorwurf mehr, du hast das getan und jenes getan, keine Anklage, sondern nur noch Gottes reine Vaterliebe und deine Gemeinschaft mit ihm. Und du kannst zu ihm kommen und kannst ihn was bitten und du kannst von ihm empfangen und so weiter. Du weißt, dass du Gottes Gerechtigkeit in Christus bist, aber du weißt es nicht nur, du lebst es. Ja, zwei Paar Stiefel. Zuerst musst du es wissen und dann musst du es im Glauben nehmen und dann kannst du es auch leben. Nochmal zurück zum Buch von Joseph Prince, zur Herrschaft bestimmt. Da habe ich ein Zeugnis gelesen von einem, der wollte unbedingt das Rauchen aufhören. Und in seiner Gemeinde hat man ihn schon unter Verdammnis gebracht, weil er mit seiner Raucherei den Tempel Gottes verschmutzt und so weiter. Und er wollte schon fast seinen Glauben hinschmeißen, weil er es nicht geschafft hat. Und dann hat er das mitgekriegt vom Joseph Prince, dass er Gottes Gerechtigkeit in Christus Jesus ist. Und dass er an dem festhalten soll und dass er das bekennen soll. Und das hat er dann angefangen und hat es täglich immer wieder bekannt. Und wenn die Lust nach einer Zigarette gekommen ist, hat er immer bekannt, ich bin Gottes Gerechtigkeit in Christus Jesus. Und nach einer Zeit plötzlich merkt er, hey, ich habe ja schon ein paar Tage keine Zigarette mehr geraucht. Dann hat ihn der Geist freigesetzt. Der Geist der Wahrheit hat ihn freigesetzt, obwohl er vorher alles Mögliche probiert hat, um von dieser Sucht frei zu werden. Das sehen wir. Die Wahrheit macht frei. Ich finde das ein super Beispiel. Das ist jetzt zwar nur in Anführungsstrichen das Rauchen, aber wenn man das losbringt, ist ja schon auch was gewonnen. Gesundheitlich und auch finanziell schon mindestens. Ja, also das Wort, die Wahrheit hat ihn frei gemacht vom Rauchen. Ja, nicht irgendeine Therapie oder eine Tablette oder eigenes Wollen. Aber Gott ist mächtig. Er bestätigt sein Wort. Gerechtigkeit tut nichts Böses und auch nichts Schädliches und hat das Rauchen einfach weggeschnitten. Das ist immer Gottes Wort und Gott, das hängt zusammen. Gott und sein Wort sind eins. Nicht denken, ja, das ist jetzt die Bibel, ist schon recht, aber Gott muss es tun. Nein, das Wort von Gott, es bewirkt was, weil es ist von Gott. Und Jesus hat ja gesagt, es ist Geist und Leben drin. Du bist nicht mehr von Gott getrennt durch die Sünde, das ist weg. Jesus hat als Opferlamm alles auf sich genommen. Ja, diese Begegnung, die da möglich ist mit Gott und seinem Geist, das verändert einen Menschen einfach. ob es jetzt Rauchen aufhören ist oder zum Lügen oder zum Stehlen oder zu sonst irgendeinem bösen Ding, es verändert den Menschen, es macht ihn zu einem guten Menschen, weil Jesus in ihm Gestalt gewinnt. Ein Christ, der lernt seinen himmlischen Papa immer mehr kennen oder auch Jesus immer mehr kennen und dadurch gewinnt Jesus in diesem Menschen Gestalt und Jesus kann durch diese Menschen leben, kann durch diese Menschen seine Liebe und seine Kraft verbreiten. Das sind dann die Hundertprozentigen. 100% Jesus, keinerlei religiösen Mischmasch, keine Bosheit und keine Sünde mehr. So will uns Jesus uns alle hinhaben. Und da arbeitet das Wort in seinem Auftrag letztendlich an uns, wenn wir es hören und lesen und studieren und bekennen und nachdenken. Das Wort entfaltet seine Kraft, dass es bewirkt, was es sagt. Aber nicht das Wort des Gesetzes, der Buchstabe in Stein gemeißelt oder in den ersten 5 Büchern der Bibel, Mosebücher. Dieses Wort wird es nicht schaffen. Aber das Wort des Evangeliums, unsere Erlösung in Christus, unsere Rechtfertigung, die schafft es. Da ist der Geist der Gnade dahinter. Aber wenn du Gesetz liest, dann kommt der Geist des Gesetzes wieder hoch. Und tu das nicht. Hör auf diesen Geist der Gnade und des Glaubens. Dann funktioniert es. Paulus erklärt sehr viel im Römerbrief. Wenn ich mal nochmal lese, Römer 8 ab Vers 3. Denn das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos ward, hat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in Gleichgestalt des Fleisches, der Sünde und für die Sünde sandte, um die Sünde im Fleisch verurteilte. Also dem Gesetz war es unmöglich, weil das Fleisch sündig war, konnte das Gesetz den Menschen nicht rechtfertigen. Aber durch Jesus ging es. Durch Jesus und seinem Tod wurde die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt, und deshalb können wir nach dem Geist wandeln. Das ist der Riesenunterschied. Die Fleischlichen, sagt er weiter, sinnen auf das, was des Fleisches ist, was das Fleisch will. Aber die nach dem Geist sind, also die Wiedergeborenen, die auf den Geist schauen, die sinnen auf das, was der Geist will. Wenn wir erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Das ist jetzt nochmal Römer 6, 6 und 7. Also wir erkennen, der alte Mensch, der Sündige, ist wegen der Sünde gekreuzigt mit Jesus. Nicht wir waren am Kreuz, er für uns und ist für uns gültig. Wir sind der Sünde abgetan. Er schreibt da ganz klar, damit der Leib der Sünde abgetan sei. Da gehören wir nicht mehr zusammen mit der Sünde. Das ist nicht mehr unsere Sache. Da brauchen wir der Sünde nicht mehr dienen. Und können wir auch nicht, wenn das Gesetz weg ist. Ja? Nur wenn du das Gesetz wieder aufgedrückt bekommst, dann kannst du der Sünde Diener sein. Er sagt in diesem Vers 7, wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Das ist eine Aussage. Und wir sind gestorben wegen der Sünde mit Jesus. Ja, er ist stellvertretend für uns gültig. Jetzt sind wir freigesprochen von der Sünde. Freigesprochen, das musst du mal auf der Zunge zergehen lassen. Freigesprochen von der Sünde. Die klagt mich nicht mehr an, die kann man nicht mehr verdammen, die kann man nicht mehr am Fluch auflassen, die Sünde kann man nicht mehr mit Angst und Stress und Krankheit bringen. Ich bin freigesprochen davon. Ich bin abgestorben der Sünde, sagt die Bibel. Das ist eine Aussage, eine gewaltige Aussage. Und deshalb brauchen wir der Sünde auch nicht mehr gehorchen und ihr nicht mehr dienen, sondern wenn wir gehorchen jetzt der Gerechtigkeit und der Wahrheit. Römer 6 ab Vers 17. Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde oder Sünder wart, Sklaven der Sünde meint er Sünder sein, aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Bild der Lehre, dem ihr übergeben worden seid. Freigemacht von der Sünde seid ihr Sklaven der Gerechtigkeit geworden, also Diener der Gerechtigkeit. Denn als ihr Sklaven der Sünde wart, wart ihr frei gegenüber der Gerechtigkeit. Welche Frucht hattet ihr denn damals? Dinge, deren ihr euch jetzt schämt, denn das Ende davon ist der Tod. Jetzt aber von der Sünde, von der Sündennatur unterm Strich, freigemacht und Gottes Diener geworden seid, habt ihr eure Frucht zur Heiligkeit, als das Ende aber ewiges Leben. Also die Frucht, das Ergebnis unseres Handelns ist Heiligkeit. Ja, da kommen wir hin. weil wir eben nicht mehr die Sklaven der Sünde sind. Er sagt hier so deutlich, und er fügt hier noch an, denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. So eine großartige Aussage von Paulus, und du kannst davon ausgehen, das ist vom Heiligen Geist inspiriert, weil uns der Heilige Geist es sehr, sehr deutlich machen will. Und es steht deshalb auch fast in jedem Brief des Paulus oder auch Petrus und Johannes und Jakobus, dass das die zentrale Sache des Evangeliums ist. Es ist so eine bahnbrechende Sache initiiert worden durch Jesus damals und durch die ersten Apostel. Das, möchte ich sagen, kommt einer richtigen Revolution gleich. Oder die größte Revolution überhaupt ist das, was jemals auf dieser Erde gegeben hat. Das stellt eigentlich alles auf den Kopf, oder besser gesagt, es stellt alles wieder auf die Füße. Es wird alles richtig gestellt. So wie es von Anfang an vor dem Sündenfall war, hat es Jesus wieder zurück auf die Füße gestellt. Ja, die Menschen haben es nicht angenommen, nicht geglaubt. Ein paar Einzelne haben es geglaubt. Das waren ja im Verhältnis noch relativ wenige. Aber es sollten immer mehr werden, die dieses Glauben dann immer mehr wieder auf die Füße gestellt wird und wieder richtig gestellt wird. Und das müssen die Christen einfach viel mehr noch realisieren. Sie sind einfach, ich habe es ja schon gesagt, so sehr von ihrer Religion, von all den Geboten und ihren Werken geblendet worden. Ja, egal, ob jetzt die katholischen, die orthodoxen oder auch die evangelischen Leute, der Satan, der Oberblender, der hat mit seinen Lügen das volle Programm abgefahren. Und ja, sie haben eigentlich das gemacht, was Jesus sagt, das soll man nicht tun. Neuen Wein in alte Schläuche. Ja, dann zerreißt es, oder? Also wenn man das Neue Testament vermischt mit dem alttestamentlichen Gesetz, dann passiert es, dann zerreißt es den Schlauch. Und der Wein wird verschüttet. Der gute Wein des Neuen Testaments wird verschüttet. Und das ist nicht gut. Das betrübt unterm Strich den Heiligen Geist und tötet jede Erweckung ab. Haben wir schon ein paar Mal erlebt, dass Erweckungen waren und dass sie abgetötet wurden. Und keiner hat irgendwo so geschnallt, warum und wieso. Aber wenn man in Kompromisse geht mit gesetzlichen Dingen und auch gesetzlichen Organisationen, kommt Sauerteig rein, kommt der Wurm rein sozusagen, und irgendwann ist es abgeschnürt, die Erweckungssalbung ist weg, man macht dann nur so zeitlang weiter und es wird halt einfach schwer und hart. Da ist dann keine Freiheit mehr. Aber der Herr hat uns zur Freiheit bestimmt. Und wir sollen als Christen frei sein, damit eben diese herrlichen Segnungen und Erweckungssalbungen freigesetzt sind und die Gebetserhörungen kommen, die Zeichen und Wunder. Der Herr hat uns zur Freiheit bestimmt. Für die Freiheit hat Christus uns freigemacht. Und selbst die ganze Schöpfung wird eines Tages freigemacht von dieser Knechtschaft der Vergänglichkeit, der sie noch unterworfen ist. Sagt uns klar der Paulus in Römer 8, 20 und 21. Etwas, das kann man sich gar nicht so richtig vorstellen, dass die Schöpfung rundherum vom Tod befreit ist, nichts mehr stirbt und nichts mehr schlecht wird. Und das ist irgendwo fast unverständlich für unseren kleinen irdischen Verstand. Aber er sagt, die ganze Schöpfung wird von der Knechtschaft der Vergänglichkeit freigemacht werden zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes, die wir schon haben, die uns schon zusteht, die uns schon gehört. Aber wie gesagt, durch Glauben wird es Realität. Und das ist diese Kernbotschaft des Neuen Testaments, des Evangeliums. Die Christen müssen alle diese gesetzliche Grundhaltung ablegen, dieses Schauen auf eigene Werke. Eigene Werke, um Gott zu gefallen, eigentlich müssen wir fast gut bayerisch sagen, um sich einzuschleimen bei Gott, das ist nicht. Das macht eher noch unfrei. Es ist eher das Übel als das Gute. Das hält dich von der Herrlichkeit Gottes eigentlich mehr fern, als dass es dich hinzieht. Ja, der freie, frische Glaube, der bringt dich in Gottes Nähe. Das ist, ja, ich habe aber das getan und hier habe ich und da und Herr, vergib mir das und jenes. Das ist eigentlich, hat neutestamentlich nichts zu suchen. Und an dieses Übel muss die Axt angelegt werden, an diese Wurzel. Wir sollen nämlich dann tatsächlich in dieser herrlichen Freiheit leben. Und dann können wir in diese Gemeinschaft mit Gott immer mehr hineinkommen, diese freundschaftliche Gemeinschaft mit unserem Papa, mit Jesus. Dazu hat er die Menschen eigentlich geschaffen. Ja, Gott hat einen Menschen geschaffen, dass er jemanden hat, mit dem er Gemeinschaft haben kann. Und dieses Verlangen hat der Herr immer noch. Und deshalb ist es wichtig, dass er uns von der Sünde befreit, weil das ist das trennende Element. Und da ist Gott nicht glücklich damit. Deshalb hat er eben Jesus als den sogenannten Sündenbock gesandt, dass dieses Problem eigentlich gelöst sei. Und es wäre gelöst, wenn die Leute das erkennen und dann auch sich richten, ist das Problem gelöst. Wenn ein Mensch zu Gott kommt, ohne eigene Leistung, ohne Druck, ohne eben irgendwas vorweisen zu wollen, sondern nur in diesem vollen Vertrauen, dass der Vater Gott ihn liebt und dass er wegen dem Opfer von Jesus gerecht ist und deshalb zu ihm jederzeit kommen kann, ohne dass er irgendwo abgelehnt wird, einen Vorwurf bekommt und ja, mit offenen Armen immer wieder empfangen wird, ja, dann funktioniert dieses neutestamentliche Beziehungsleben. Jetzt könnte man sagen, das, was ich da predige, immer vom Gesetz und so weiter frei, ja, das muss man doch eigentlich den Juden predigen, den Gesetzesleuten predigen und nicht immer uns Freichristen oder so. Aber ja, es muss auch denen gepredigt werden, denen das Gesetz aufs Auge gedruckt wird oder geworden ist. Ob das Katholiken sind oder Freikirche oder Evangelische oder Orthodoxe oder sonst was, jeder soll es hören. Weil jedem ist irgendwo, und das kann keiner leugnen, das Gesetz ein Stück weit aufs Auge gedrückt worden. Mit den 10 Geboten und der Religionsunterricht und so weiter. Und dann in der Religion ist eben so, dass das Echte, das Geistliche, durch irdische Äußerlichkeiten und Symbolik ersetzt wurde. So Symbolik ist eine ganz gemeine List der Religion. Es sieht nach außen gut aus, seelisch wird man vielleicht auch ein bisschen berührt, der eine mehr, der andere weniger. Aber es ist einfach weit daneben, weil es mit der Sache des Geistes und dem Evangelium nichts zu tun hat. Das Gesetz des Geistes ist ganz was anderes. Und den haben eben die religiösen Leute außer Acht gelassen. Die haben zwar einen Heiligen Geist als Taube ans Kirchenschiff oben hingehängt, auch Symbolik. Und der Pfarrer wird nur Geistlicher genannt, obwohl er eigentlich nicht geistlich ist. Und das ist alles Täuschung. Täuschung führt zu Enttäuschung, haben wir letztlich gesagt. Könnt ihr euch erinnern? Und dann wird da in den Versammlungen ein bisschen seelisches, Gefühlsduselei gemacht, haben ein bisschen Händchen halten und umarmen, anstelle von einer wahren Einheit auf Grundlage von der biblischen Wahrheit. Da haben wir schon wieder, knapp vorbei, ist auch daneben. Da werden im Lobpreis die Hände hochgehoben und die Herzen sind ganz woanders. Entweder verschlossen oder auf irgendein anderes Zeug gerichtet oder eben stolz, ich singe aber lauter und schöner wie du oder sonst was. Dann werden Kerzchen angezündet und Kränze aufgestellt und Altäre geschmückt und Kreuze vergoldet und Heiligenfiguren hingestellt. Dann ziehen sie noch besonders schöne liturgische Gewänder an, verehren irgendwelche Reliquien von toten Heiligen in Anführungsstrichen. Oder es wird irgendwie besonders schöne Orgelmusik und große Chöre hingestellt. Es sind lauter Äußerlichkeiten, lenken die Menschen ab vom Echten. Zum Schein werden dann noch lange auswendig gelernte Gebete gebetet, also runtergerasselt, runtergeplappert, oder sie haben irgendwelche besonderen Wallfahrtsorte, wo es dann zu irgendeinem besonderen Heiligen hingeht oder so. Ja, so werden die Menschen getäuscht, so werden die einfach über den Tisch gezogen unterm Strich. Dann gibt es diese überzogene Lehre von Demut, die man auch noch gern kennt, so aufgesetzte, falsche religiöse Demut, die wird dann ein bisschen zur Schau gestellt. Schaut's mich an, wie demütig ich bin. Kopf ein bisschen so eingezogen und eigentlich sind sie stolz drauf. Die Leute, die diese Demut so zur Schau stellen, sind eigentlich sehr stolze Menschen, habe ich festgestellt. Ja, sie meinen, wenn man dann ein bisschen so eine heilige Stimmfärbung da ins Gebet einbringt und dann gebeugt oder auf Knien vor Gott kommt, dann ist das besonders heilig und demütig und ehrfürchtig oder so. Aber stell dir mal vor, deine Kinder kommen so zu dir, wenn sie was wollen von dir oder wenn sie dir danken wollen für irgendwas, was du ihnen geschenkt oder getan hast. Und dann kommen die daher, so duckmausert und auf Knien, oh, mein lieber Papa, Oh, herzlichen Dank. So ungefähr. Hätte es ja nicht braucht, aber ich musste halt danken. So ungefähr könnte man es vielleicht sagen. Aber das kommt auch komisch rüber. Ich weiß nicht, was sich unser himmlischer Papa dann manchmal denkt, wenn die Leute so daherkommen. Oder wenn ein religiöser Mensch in eine Kirche reingeht. Da muss man ja aufpassen, wie der sich ganz plötzlich anders verhält, wie sich der plötzlich anders gibt und so. So komisch einfach. Nicht so wie normal unter Leuten. Und das ist ein Anzeichen davon, dass er einfach unter dem religiösen Geist gefangen ist. Und da ist er nicht frei. Und der Mensch sollte eigentlich frei sein und der Christ schon überhaupt. Jesus, haben wir vorhin gelesen, ist es, der frei macht durch das Wort der Wahrheit des Evangeliums. Zur Freiheit bist du und ich und alle die Gläubigen berufen. Dazu bestimmt von Gott, er möchte, dass wir frei sind. Frei von dem ganzen Fluch. Frei von Armut will er uns haben, frei von Krankheit und Gebrechen, unterm Strich frei von der Herrschaft Satans und des Todes, frei von den ganzen Folgen des Sündenfalls. Das ist unsere Berufung von Gott. Da musst du mal drüber nachdenken. Ja, das liest man so einfach, ja, wir sind zur Freiheit berufen. Ja. Aber wenn du da mal drüber nachdenkst, was das eigentlich aussagt und das unsere Bestimmung ist von Gott her, dann erzeugt es Glauben in dir. Dann erzeugt es erstens Wahrheit und Erkenntnis drüber und das erzeugt Glauben und Glaube und dann dein Bekenntnis dazu schafft Realitäten. Dann kommt es hervor, wie ich vorher gesagt, mit dem, der dann nicht mehr geraucht hat, weil er die Wahrheit gehört und geglaubt und bekannt hat, dass er Gottes Gerechtigkeit ist in Christus Jesus. So ist es mit allen Worten und Verheißungen, die der Herr uns gegeben hat. Für alles Zeug hat er uns am Kreuz freigekauft. Er hat mit seinem Blut bezahlt. Es ist abgeschlossen. Da ist kein Restbetrag mehr offen. Es ist auch keine Ratenzahlung. Es ist ein für alle Mal bezahlt. Das musst du sehen können und nicht bezweifeln. Aber wenn es jemand bezweifelt, dann hat er seinen Blick noch auf die Umstände gerichtet und dann bewirkt es nichts. Wenn er es aber glaubt und auf das Wort seine Aufmerksamkeit richtet, dann fängt das Wort an, seine Kraft auszupacken, zu entfalten und eben das hervorzubringen in deinem Leben, weil du eben das geglaubt hast. Für die Freiheit hat Christus uns freigemacht, Galater 5,1. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten. Also steh fest in dieser Freiheit. Lass dir ja nicht wieder von irgendjemandem da was einreden, so wie die damals versucht haben, ihnen wieder Beschneidung und Gesetz halten, einzutrichtern. Lass dir nicht wieder die 10 Gebote auflasten und sonstige komische kirchliche Vorschriften und Meinungen, gerade auch in Bezug Gottesdienst, in Bezug Beerdigungen, in Bezug Taufe, das sind alles so Dinge. Ja, viele lassen noch ihre Kinder noch als Baby taufen. Ein Christ das eigentlich wissen müsste, dass das keine Taufe ist. Ja, und ein komisches Getue bei einer Beerdigung ist auch nicht notwendig. Weil wenn er Christ war, ist er schon beim Herrn, dann geht es ihm gut. Ja, gut, ich wäre jetzt zu viel verlangt, wenn man sagt, wir müssen eine Party feiern, weil man trotzdem traurig ist, wenn ein Bruder oder Schwester oder eben ein naher Verwandter, Bekannter nicht mehr da ist. Aber trotzdem soll man sich nicht so in eine Trauerwelle hineinziehen lassen, weil dem, der gestorben ist in Christus Jesus, der ja, entschlafen, müssen wir eigentlich sagen, nach Hause gegangen ist, in die Herrlichkeit, er hat das Problem mit seinem irdischen Leib einfach nicht mehr. Aber ihm geht's gut, er ist bei seinem geliebten Jesus und für uns ist ja die Hoffnung, erstens, wir kommen auch mal dahin und zweitens, wir treffen dort all die wieder. Und dann können wir erst richtig feiern, oder? Wir feiern mit dem Hochzeitsmahl des Lammes die große Party. Also seid wachsam, steht fest, lasst euch nicht wieder unter das Joch des Gesetzes bringen, ermahnt der Paulus eindringlich. Die Freiheit in Christus ist ein umkämpftes Ding. Ja, und durch die Listen, die schlauen Machenschaften der religiösen Leute und des Satans, ja, da muss man schon ein bisschen wachsam sein. Weil er, sagt in 2. Korinther 3,6, er hat uns tüchtig oder fähig gemacht zu Dienern des neuen Bundes. aber nicht zu denen des Buchstabens, sondern zu denen des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Also, wende dich ab vom Buchstaben, der bringt dich um. Der Buchstabe tötet, sagt der Paulus. Vorsicht, lass dich nicht auf den Buchstaben ein, sondern geh zum Gesetz des Geistes. Das schafft Leben, das macht Erweckung in dir, es setzt die Herrlichkeit frei, es setzt dich frei, es führt dich plötzlich. Du kommst in einen Fluss hinein, in den Fluss des Geistes, wo es einfach funktioniert. Diese Freiheit kommt nämlich genau wie der Glaube oder die Wahrheit aus deinem Geist hervor. Eine Freiheit kann man da nicht aufdrücken, sozusagen. Und zu sagen, hey, du bist aber frei. Ja, ja, dann sagst du, ja, okay, bin frei, schaut aber nicht so aus. Diese Freiheit muss aus deinem Geist hervorquellen. Ja, der Buchstabe, der bringt dich um, der engt dich ein, der bringt dich unter Gefangenschaft, aber der Geist in dir bringt diese Freiheit hervor. Der Geist macht das Wort lebendig, der Geist macht die Freiheit lebendig und dann bist du von innen heraus frei. Ich weiß jetzt gar nicht so recht, wie ich es ausdrücken soll, aber es muss von innen kommen. Ja, dann merkst du plötzlich, hey, ich bin ja tatsächlich frei. Hey, ich bin ja tatsächlich kein Sünder mehr. Ich bin ja tatsächlich Gottes Gerechtigkeit. Hey, ich bin ja tatsächlich ein geliebtes Kind Gottes. Es ist Freiheit. Diese scheiß Verdammnis, die das Gesetz gebracht hat, drückt dich immer ins Loch. Das macht immer einen Deckel drauf auf dich. Und der muss einfach weg. Oder wenn er weg ist, dann soll er nicht wieder draufgelegt werden. Ja, gut, einen kleinen Wermutstropfen hat die ganze Sache noch. Das will ich auch nicht irgendwo untergehen lassen, weil es gibt Leute, die wollen zwar diese Freiheit von allen Geboten und Regeln, aber sie wollen nicht die Führung des Geistes haben. Die wollen nicht Jesus wirklich Herr in ihrem Leben sein lassen. Und da sage ich, das geht schief. Ja, das ist das, was ich vorher schon gesagt habe, da geht es dann Richtung Anarchie. Jeder tut nur noch, was er will. Da blüht der Egoismus erst so richtig auf. Ja, der Paulus sagt, sie nutzen ihre Freiheit als Deckmantel oder als Ausrede für ihre Bosheiten und Sünden. Ja, ich bin ja frei, ich kann alles tun. Da kannst du überhaupt nichts sagen, so ungefähr. Ja, so soll es nicht sein. Die Werke sollen schon zum Glauben passen. Ja, nicht der Paulus hat das geschrieben, sondern der Petrus. Dann braucht man Petrus noch ein bisschen dazu. 1. Petrus 2, 15 und 16. Denn so ist es der Wille Gottes, dass ihr durch gutes Tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt. Als Freie und nicht als solche, die die Freiheit als Deckmantel der Bosheit haben, sondern als Diener Gottes. Es steht hier Sklaven, aber ich nehme immer lieber das Wort Diener, weil Sklaverei gibt es ja heute eigentlich nicht mehr, zumindest nicht offiziell. Ja? Und wir sind Freie und wir sollen die Freiheit nicht als Deckmantel für Bosheit benutzen, sondern wirklich in dieser Freiheit leben und aus dieser Freiheit heraus dann eben das Gute tun und damit die unverständigen Menschen, sagt er hier, zum Schweigen bringen. Zur Freiheit seid ihr berufen worden, Brüder. Galater 5, 13 haben wir am Anfang gelesen. Zur Freiheit sind wir bestimmt worden von Gott. Gottes Wille ist, dass du und ich, dass wir voll und ganz frei sind. Und das dürfen wir uns auf die Fahne schreiben. Und ich möchte einfach wieder hinweisen, dass das auch so ein Vers ist, den man immer wieder auch bekennen soll, nachdenken soll, meditieren soll, aussprechen soll, damit diese Freiheit auch immer mehr in deinem Leben, in deinem Herzen, in deiner Seele durchdringt, so dass du frei wirst wie derjenige von seinen Zigarettenabhängigkeiten. Das funktioniert nämlich nicht bloß bei den Zigaretten, das funktioniert tatsächlich in allen Dingen, die Gott einfach nicht gefallen oder Dinge, die dir schaden würden. Ja, es gibt Dinge, meinte ich, hat da Gott vielleicht kein Problem damit, aber dir würden sie schaden. Und darum sollst du auch davon frei werden. Ne? Also wenn du Zigaretten rauchst, hat Gott das Problem damit. Ich glaube, es gibt nicht ein Gesetz, auch nicht in Mose, wo steht, du sollst nicht rauchen. Aber das Gift, das drin ist, schadet dir und deshalb sollst du frei werden. Aber wenn jemand sagt, ja, das verschmutzt den Tempel des Heiligen Geistes, ja, es ist so ein Spruch, kann sein oder auch nicht, aber der Herr will, dass es dir gut geht, und dann sollst du erstens frei sein von dem, dass dir das nicht deine Gesundheit schädigt, und zweitens sollst du nicht an irgendeine Sucht gebunden sein, weil Gebundenheit ist Unfreiheit. Ja, und deshalb will der Herr, dass du von dem ganzen Zeug frei wirst, ob das jetzt die Zigarette ist oder der Alkohol oder was weiß ich. Es gibt doch genügend Dinge, wo Menschen gebunden sind. Handy, Computer, Spielsucht, das ist ein ganz heißes Thema. Habe heute erst früh am Radio gehört, dass so viele Kinder und Jugendliche in der Suchtberatung schon inzwischen sind, dass die Suchtberater eigentlich zu wenig sind, weil sie da abhängig geworden sind vom Handy. Das ist ja brutal. Und das geht schleichend. Der Teufel ist, ja, der schleicht rundum, so ungefähr. Aber die Wahrheit macht auch da frei. Und Jesus macht auch da frei, weil er ist die Wahrheit. So habe ich hier zum Abschluss diesen wunderbaren Vers, 2. Korinther 3, 17. Der Herr aber ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. So wollen wir uns einfach auf den Heiligen Geist wieder konzentrieren, auf die Dinge des Geistes. Und der schafft Freiheit. Da kommt Freiheit hervor und dann kommt Heilung und kommt Segen und dann kommt Freude, oder? Weil wenn Segen fließt, freut man sich. Ist ja ganz logisch, oder? Wenn es gesund wirst und der Schmerz weg ist, dann freust du dich. Oder ist jemand dabei, der dann traurig ist drüber? Oh, jetzt habe ich die schöne Krankheit nicht mehr. Ach blöd, jetzt muss ich noch arbeiten, weil jetzt kann ich mich nicht mehr krank schreiben lassen. Solche Leute gibt es aber auch, ja. Aber die Freiheit von Arbeiten, das ist nicht die der Herr gemeint hat. So, Lobpreis.